Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen zum Telestammtisch und das ist eine ganz besondere Ausgabe, denn wir mussten lange warten. 14 Tage ist es her, seitdem dieser Mann einen Netflix-Film besprochen hat. 14 Tage mussten wir warten und heute feiern wir endlich sein Comeback. Hallo Johannes.
Hi, ja, es ist auch super schön, dass wir beide wieder zusammen besprechen, nachdem wir diesen einen Netflix-Film besprochen haben und diesen anderen Prime-Film.
Also der eine Prime-Film war, glaube ich, den du ganz gut fandest. Das war das mit der Kate Beckinsale, wo ich ehrlicherweise wirklich den Titel nicht mehr weiß. Und das andere war dieser Film mit der Oscar-Preisträgerin und diesem einen Typen, der auf Netflix, glaube ich, war es, genau, lief. Eine Action-Komödie. Nicht den Titel verraten, ich hab's gleich. Ja gut, seien wir ehrlich, wer sich jetzt wundert, was reden die Typen, es ist eine Art Running Gag zwischen uns beiden und der Film, der gesucht wird, ist The Union mit Mark Wahlberg und Halle Berry. Könnt ihr gerne mal in die Besprechung reinhören, ich sag nur so viel, der hat weder mir noch dir, Johannes, besonders gut gefallen. Jetzt sind wir aber nicht hier für The Union, sondern für Back in Action, dem neuen Film vom Kill the Boss Regisseur Seth Gordon, der seit dem 17. Januar exklusiv bei Netflix zu finden ist und der eine Besonderheit hat, und das meine ich wirklich wortwörtlich, es ist etwas Besonderes, denn dieser Film markiert die Filmrückkehr von Cameron Diaz, die 11 Jahre lang Abstinenz war. 11 Jahre lang stand sie vor keiner Spielfilmkamera. Und ich muss sagen, ich habe sie jetzt nicht wirklich vermisst, aber ich finde schön, dass sie wieder da ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Cameron Diaz ist bestimmt jetzt nicht irgendwie die beste Schauspielerin aller Zeiten, aber die hat so ein Charisma, die hat eine Ausstrahlung, die hat Comedy-Timing und selbst in so schlechten Filmen wie Bad Teacher, kein guter Film, aber sie rockt solche Filme und ich bin super happy, dass sie wieder da ist.
Ja, und sie hat sich, das kann man auch sagen, in einen Cast, nicht reingeschlichen, aber reingecastet, der auch durchaus prominent ist. Denn die weitere weitere Hauptrolle spielt Jamie Foxx. Den haben wir auch schon ein paar Mal jetzt bei Netflix gesehen, unter anderem bei der Clone Tyrone. Dann hätten wir noch in Nebenrollen Kyle Chandler, Glenn Close und Andrew Scott. Also von der Castliste her liest sich das erstmal super.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir aber ein Problem. Es ist halt ein Netflix-Film. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber vielleicht stimmt mir der Johannes zu. Es gibt natürlich immer wieder wirklich tolle Netflix-Filme. Also ich möchte da letztes Jahr an Rebel Ridge erinnern. Oder ich glaube, du hattest, glaube ich, auch mit dem neuen Wallace & Gromit-Film viel Spaß. Man muss ja auch sagen, dank Netflix gibt es solche Filme überhaupt noch. Das ist also schon toll. Aber es gibt halt eben auch diese, ich nenne es immer, diese Netflix-Massenware. Und diese Filme sind meines Erachtens meistens nicht furchtbar oder furchtbar schlecht. Sie sind halt furchtbar mittelmäßig. Wie würdest du jemanden diese Netflix-Filme beschreiben?
Ja, ich meine, man kann es vielleicht tatsächlich einfach mit der Handlung von Back in Action ganz gut machen, weil ihr habt die noch nie. Also so eine Handlung gab es noch nie. Wir haben zwei krasse Top-Spione, gespielt natürlich von Cameron Diaz und Jamie Foxx. Und die sind krass. Aber sie beiden verlieben sich, sie wird schwanger und sie kriegen Kinder und dann sind sie erstmal raus aus dem Job, aber das geht natürlich nicht. Sie sind back in Action und müssen dann wieder so Action-Comedy-mäßig mit ihrer Familie ein Abenteuer erleben. Krass, oder? Also das ist innovativ wie sonst was.
Ja. Und ich möchte auch jetzt, obwohl wir erst Mitte Januar haben, jetzt schon wirklich den Preis verleihen für den generischsten Titel des Jahres an Back in Action. Und ich gehe gleich mal richtig schön rein. Der Titel passt perfekt zu diesem Film, denn auch der Film an sich ist pure generische Unterhaltung. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe das Gefühl, dass ich so bin wie so eine alte Vinylplatte, wo die Nadel andauernd springt bei Netflix-Filmen. Aber auch das hier ist für mich so ein Film, ich habe den halt 2 Minuten, nachdem ich ihn gesehen habe, wieder vergessen. Hier ist wirklich nichts dran, was mich längerfristig beschäftigt und hier ist auch nichts dran, was mich wirklich gut unterhält. Wie ist es bei dir?
Ja, also der Film ist auf jeden Fall super flach, der ist super vorhersehbar, Also, es gibt, sagen wir, einen Twist, aber Leute, wir alle wissen, wie dieser Twist ausgeht. Und ich sage ihn natürlich jetzt trotzdem nicht, um nicht zu spoilern, also, sowohl die Handlung als auch wie das alles abläuft, das ist super bekannt auf jeden Fall. Also, der macht nichts irgendwie neu und macht auch, seien wir ehrlich, jetzt nichts irgendwie sonderlich krass gut. Ich meine, das ist ja generell, finde ich, so ein Action-Comedy-Problem. Entweder sind Action-Commis gute Komödien, sowas wie Spy zum Beispiel mit Melissa McCarthy, fand ich sehr, sehr gut, ja, fand ich super spaßig.
Ich auch.
Gerade Jason Statham rockt diesen Film, großartig, der braucht mehr Comedy-Rollen.
Definitiv.
Oder es gibt halt so Action-Comedies, wo die Action besser ist. Das ist sowas wie meinetwegen Boy Kills World. Den fand ich nicht sonderlich lustig, aber der hatte gute Action auf jeden Fall. Und es gibt, finde ich, super wenig Filme, die beides können. Vielleicht Hot Fuzz von Edgar Wright. Der, würde ich sagen, liefert in beiden Punkten ab. Aber Back in Action ist halt wieder so ein familientauglicher Comedy mit Action-Einlagen, auch wenn man sagen muss, überraschend viel Action.
Ja, ich würde auch sagen, dass die Stuntarbeit gut ist. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo an der Tankstelle jemand überfahren wird. Das sieht wirklich toll aus. Das tat mir auch dann wirklich leid für den Stuntman, weil das sah wirklich nach viel, viel Aua aus. Aber auch hier muss ich sagen, du hast ja gerade den Boy Kills World angesprochen, den ich zum Beispiel wirklich unglaublich unterhaltsam fand. Wobei es normalerweise eine Art von Film ist, die ich nicht mag, aber den mochte ich wirklich sehr. Und da hat die Action halt eben auch noch, die ist auch wesentlich besser inszeniert. Du merkst halt hier zum Beispiel, wenn Glenn Close halt eben mal zu den Waffen greift, es ist nicht zerschnitten, aber es wirkt immer so unecht, es wirkt halt immer so, du hast immer das Gefühl, du siehst gerade nicht wirklich diese Figur kämpfen, du erkennst nicht wirklich den Stuntman, aber du fühlst es. Es fühlt sich alles zu unecht an, zu forciert auch ein bisschen auf diese Komik. Also wenn zum Beispiel Glenn Close zu den Waffen greift, dann ist dem Film halt wichtiger, dass du lustig finden sollst, guck mal, da ist eine alte Frau und die ballert da gerade jemanden ab oder so. Und das ist ein Witz, der funktioniert vielleicht einmal, aber der wird halt mehrfach aufgegriffen. Und der Film ist halt wirklich auch in seinem Humor unglaublich faul. Also die Figur von Jamie Foxx ist dafür ein gutes Beispiel. Der kennt halt nur eine Art von Gag und die zieht er halt durchgängig durch und es ist mir irgendwann einfach nicht mehr genug gewesen.
Auch wenn man ja sagen muss, ich finde, für so eine massentaugliche Action-Komödie gibt es ja viel Action und ich finde, man merkt auf jeden Fall, glaube ich, so diesen Einfluss von John Wick, weil man sieht Choreografien. Das ist natürlich immer noch nicht auf dem Level, was, glaube ich, so Action-Fans gewohnt sind, aber man merkt auf jeden Fall, das ist eine Veränderung als so in den 2000ern, wo irgendwie sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche Actionkomödien mit Catherine Heigl oder Reese Witherspoon rausgekommen sind, wo die Action wirklich scheußlich war. Oder denken wir auch mit Cameron Diaz, Drei Engel für Charlie. Boah, da war, also, das war halt auch alles over the top und hatte vielleicht dann auch Unterhaltungscharakter, aber es war keine gute Action. Hier muss man ja sagen, auch wenn wir im Netflix-Kosmos vergleichen, also, dieser Film sieht besser aus als sowas wie Red Notice oder The Gray Man. Der hat ja wirklich, hier überschlägt sich ein echtes Auto. Hier wird ein LKW, da werden so Rohre runtergeschossen und der LKW blockiert dann die Autobahn. Bei The Gray Man und Red Notice wäre das alles CGI, das ist hier echt. Also ich finde, das muss man traurigerweise betonen, weil das ja irgendwie fast schon eine Ausnahme ist, dass es hier relativ viele Practical Effects gibt. Auch wenn die natürlich nicht auf dem Practical Effects, ist auch Bullshit, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also es gibt echte Stuntarbeit, wie du auch schon gesagt hast, die jetzt nicht High Level krass ist, aber sie ist da.
Ja, also das auch, um mal was Positives von meiner Seite zu sagen, der Film hat erstaunlich wenige Momente, wo du das Gefühl hast, sie stehen vor Greenscreen, die gibt es, aber Red Note, das ist das Paradebeispiel, wo du das Gefühl hast, die komplette letzte Hälfte wurde nur vor Greenscreen gedreht, ist es bei Back in Action schon wesentlich besser. Trotz allem sieht der Film halt einfach visuell unglaublich flach aus. Er sieht halt aus wie ein Netflix-Film, finde ich.
Ja, definitiv. Also ich finde, es gibt im Finale mit so einem Club, der so ein bisschen blau und neon-pink gemacht ist, was Nettes, aber das ist jetzt auch nichts, was man irgendwo anders schon gesehen hat. Und ansonsten bin ich dir bei dir. Das ist halt sehr clean, das ist sehr sauber und auch was da inszeniert wird, es gibt jetzt keine besonderen Kamerafahrten. Man hat ab und zu bei den Action so einen Drohnen-Shot und das ist alles, würde ich sagen, okay. Aber das ist halt nichts, was irgendwie, wo man denkt, wow, ich erinnere mich jetzt, was die Inszenierung angeht, an irgendetwas davon, weil das hast du halt irgendwo alles schon mal gesehen. Ja.
Ja, Und traurigerweise muss man auch sagen, dass der Film auch aus seinen Co-Stars nicht macht. Also ich habe wirklich Kyle Chandler und Andrew Scott sehr gerne, aber ganz ehrlich, was die hier spielen müssen, du hättest auch einen Hydranten dahinstellen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Das ist wirklich, wirklich traurig.
Also ich finde, ich sage jetzt nicht, wer was ist, weil das spoilert zu viel, aber ich finde, einer davon ist absolut verschenkt, der andere holt aus seiner Rolle noch ein bisschen was raus.
Agree to disagree, sag ich mal.
Aber ich meine, wir haben, finde ich, einen krassen Pluspunkt. Ich finde, das muss man sagen. Diese Familiendynamik, damit hatte ich Spaß. Es kommt ja,
echt?
Es kommt ja immer diese Wortgefechte zwischen den Eltern und den Kindern. Und auch das ist natürlich, das ist super erwartbar, ne? Die Eltern sind die Boomer und die Kinder sind die junge Generation und Kommunikationsschwierigkeiten. Und muss ich sagen, gerade diese schnellen Wortgefechte hatte ich, fand auch gerade, weil ich sagen muss, im Gegensatz zu anderen Filmen, ich hatte das Gefühl, die hatten wenigstens Spaß dabei. Die haben ja engagiert gespielt im Vergleich zu anderen Filmen, wo man denkt, ja, Halle Berry ist auch eingeschlafen.
Ja, also die hatten schon eine Spielfreude, das kann ich denen auch nicht absprechen. Aber halt, was sie da spielen, hat mich irgendwann nur noch genervt. Wirklich nur noch genervt. Ich meine, ehrlicherweise, ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, wie das mit diesen komischen kleinen Wesen wirklich läuft, ja. Aber gerade diese Teenager-Tochter, irgendwann war es mir genug. Irgendwann habe ich ehrlich gedacht, so, eigentlich, wenn sie jetzt erschossen wäre, wäre es jetzt ein Drama. Aber es hätte dem Film vielleicht ganz interessanten Schubs gegeben in eine interessante Richtung, aber kam halt nicht so.
Du böser, verbitterter alter Mann.
Ja, jetzt habe ich gespoilert, dass das Kind überlebt. Ach, verdammt.
Ich muss auch sagen, ich finde, die erste Hälfte hat da besser funktioniert. Also das wurde hinten raus, ist halt, finde ich, dieses übliche Comedy-Problem auch immer, ah, jetzt will man irgendwie sowas wie eine Geschichte erzählen und dann kommt sowas noch wie eine Message oder irgendwie Herz oder sowas rein, wo ich denke, ich will sowas in der Komödie nicht. Ich will nonstop Bullshit haben und das traut sich der Film halt nicht, ne? Man merkt halt dann schon am Ende, es soll auch um die Familie gehen und ne, das, und was ich mir sagen muss, ich fand, also, ne, kann man glaube ich auch sagen, Glenn Close hat einen Lover in dem Film, also ihre Figur. Oh, und den, das fand ich so langweilig. Also, das hat für mich wirklich gar nicht funktioniert, dieser Lappen.
Also, ich glaube, dieser Lappen wird gespielt von, ich glaube, Jamie Dimitriou, glaube ich, heißt der werte Mann. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ohne es jetzt zu wissen, aber irgendwie ist das vielleicht so ein Komiker gewesen, den sie mal eingekauft haben für 3-4 Drehtage, weil er halt wirklich wie so ein Comic-Relief-Figur dasteht, aber auch nicht wirklich konsequent genutzt wird. Und er passt da auch irgendwie nicht so rein, weil obwohl es eine Komödie ist, ist der Film ja schon darauf bedacht, dass die Figuren ihre Welt und ernst nehmen, ja. Und diese Figur wirkt halt wirklich so ein bisschen wie, ja, wie der dumme August, wie so ein dummer Clown. Ja. Und das fand ich auch arg seltsam und hat aber auch nicht dazu beigetragen, dass der Film ein bisschen aufgewertet wird. Aber in so einem Film wie Spy hätte, glaube ich, so eine Art von Figur funktioniert.
Voll.
In einem Film wie Back in Action wirkte das wie ein Fremdkörper.
Ja, ist halt wieder dieses Problem. Also, ne, Spy geht halt auch all in. Also, Spy hat ja wirklich fast so einen brachialen Humor. Auch nicht nur wegen Melissa McCarthy, aber auch. Und der hier ist halt auch, das ist ein eher zahmerer Film. Also, Back in Action kannst du halt auch wenn man sagen muss, es gibt ein, zwei Blutspritzer, aber den kannst du auch mit den Kiddies gucken. Den kannst du mit sowohl irgendwie männlichen oder weiblichen älteren oder auch jüngeren Publikum gucken, die etwas zartbeseiteter sind. Das merkt man halt, also ich glaube, ne, Cameron Diaz ist ja auch für eine bestimmte Art von Film, glaube ich, bekannt und beliebt geworden. Und das ist es halt auch. Also, wer Night and Day mag, wird, glaube ich, hier auch mit Spaß haben, auch wenn ich sagen würde, Night and Day ist besser.
Ich habe Night and Day als nicht so gut abgespeichert, aber die Sichtung ist jetzt auch schon länger her. Ich muss auch sagen, ich weiß ja nicht, was sie bewegt hat, dass es dieser Film ist, der sie zurückgebracht hat. Ich weiß auch nicht, was sie in diesen 11 Jahren getan hat. Die wird vermutlich in den 11 Jahren irgendwas anderes gemacht haben. Vielleicht war sie Hausfrau und Mutter, vielleicht hat sie irgendwie andere Geschäfte aufgezogen. Ich weiß es nicht, ist mir egal. Es freut mich, dass sie wieder da ist, aber ich finde es schon ein bisschen schade, dass das ihr Comeback-Film sein soll, weil, seien wir ehrlich, der ist jetzt wieder 2-3 Wochen auf der Platz 1 der Netflix-Charts, würde wieder irgendwelche dubiosen internen Netflix-Rekorde brechen, aber in einem Jahr oder noch nicht mehr in einem Jahr, in 3-4 Wochen interessiert ihn auch keine Sau mehr. Also es wird, ich glaube nicht, dass das so ein Erfolg wird wie jetzt Carry On, den ich ja zum Beispiel echt ganz gut fand. Der war auch nicht perfekt, aber der hat mich halt abgeholt, während mich Back in Action an der Bushaltestelle echt hat stehen lassen.
Ja, es ist auf jeden Fall für sie eine sehr erwartbare Wahl. Also ich hätte auch, also hätte sie diesen Film mit der gleichen Besetzung vor 15 Jahren gedreht, hätte es keinen gewundert. Also das ist halt überhaupt kein mutiger Film oder sowas, sondern das ist für sie, glaube ich, so ein bisschen Business as usual, wo sie halt glänzen kann. Ne? Also ich finde, man merkt halt auch schon, auch wenn Jamie Foxx auch mit einer Hauptrolle spielt, ich finde, der Film ist schon sehr auf sie halt zugeschnitten, dass man merkt, sie ist wieder zurück und kann jetzt nochmal zeigen, dass sie eigentlich nie weg war. Weil ich finde, sie ist ja genauso charmant, genauso spielfreudig, genauso lustig, genauso cool, wie sie immer eigentlich war. Und in dem Sinne macht der Film, glaube ich, das, was er soll. Ich würde mir aber auch wünschen, dass sie vielleicht, ich weiß es halt nicht, wie eventuell ihre weitere Karriere dann jetzt, oder ihre Schauspielkarriere, sie hat, ich habe irgendwie bekannt, sie hat irgendwie Bio-Wein oder sowas produziert oder sowas, was halt reiche Snobs so machen, wenn sie nicht mehr schauspielen. Also da würde ich mir auf jeden Fall andere Sachen wünschen, weil das hat sie ja in Vergangenheit auch mal gemacht, dass sie ein bisschen aus ihrer Routine da ausgebrochen ist.
Ja, also so Sachen wie zum Beispiel Being John Malkovich war ja wirklich ganz interessant. Ich meine, das ist aber auch schon Jahrzehnte her. Und wie gesagt, wenn sie Bock drauf hatte, diesen Film zu drehen, vielleicht auch, weil sie Jamie Foxx mag oder so, bitte. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja beide festgestellt, die haben eine gewisse Spielfreude. Aber diese Spielfreude sorgt für mich zumindest nicht dafür, dass es sich auf mich überträgt. Und ich habe den Film in einer Sitzung geguckt, aber das war leider wieder so ein, ja, so ein typisches Streaming-Phänomen, dass ich irgendwann wirklich so mit Gedanken gespielt habe, ich könnte jetzt mal kurz aufs Klo gehen. Oder, ich guck mal ganz kurz, ob ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. Also solche Sachen. Und der Film ist halt auch dafür auch konzipiert. Das ist ein ganz klassischer Streaming-Titel, nicht nur wegen seiner flachen Optik, sondern auch halt eben, wie er erzählt. Hier wird ja wirklich alles dreimal erzählt. Nicht nur mit Bildern, sondern auch nochmal mit Text und Erklärungen und Expositions. Das finde ich mittlerweile einfach nur noch nervtötend. Und es stört mich vor allem, dass dieser Trend eben auch ins Kino übergeht. Und ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer ein bisschen so für dumm verkauft, weil das so Filme sind, die ganz eindeutig meines Empfindens nach darauf konzipiert sind, dass man sie problemlos halt eben auf diesen berüchtigten Second Screen gucken kann. Und das stört mich immens, leider.
Ja, das ist halt so ein Film. Ich meine, solche Filme gab es ja früher auch schon, die irgendwie dann in der Woche um 20.15 Uhr irgendwie halt irgendwie bei ProSieben, Kabel 1 oder Sat 1 oder RTL liefen, wo man halt gesagt hat, ne, man hat irgendwie 8 Stunden gearbeitet und dann will man nicht jetzt noch irgendwas Anstrengendes gucken, sondern guckt halt irgendwie nochmal Mr. and Mrs. Smith zum Beispiel, auch wenn ich auch sagen würde, der macht andere Sachen auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, der funktioniert halt für das, was er sein möchte. Er möchte halt nicht sonderlich viel sein. Und man muss auch sagen, am Ende wird, also es gibt ein Ende, die Story wird beendet, aber es gibt theoretisch ein, also es gibt Potenzial für ein Sequel, wo man auch sagen muss, braucht man ehrlich gesagt nicht, auch wenn ich sagen würde, wenn die beiden nochmal zusammen was drehen, auch gerne in den gleichen Rollen, vielleicht dann mit einem, also Seth Gordon ist ja kein schlechter Regisseur. Ich finde, das ist ein okayer Handwerker, aber das ist jetzt halt keiner, wo ich denke, das ist krass, das ist irgendwie, da ziehe ich ein Auge hoch im positiven Sinn nach dem Motto, oho, das ist denn die neue Actionkomödie von ... Oder ich kann dem Film irgendwie gar nicht so böse sein, weil ich habe mich halt einfach immens über Cameron Diaz gefreut.
Ja, also Jamie Foxx ist ein gutes Beispiel, der hat, glaube ich, vor 2 Jahren diesen Vampir-Comedy-Action-Film gedreht. Den, weißt du, den fand ich jetzt auch nicht super, aber der hatte halt tolle Action-Szenen, weil da eben Leute auch dabei waren, die wirklich Action leben. Also dieser J.J. Perry hat ja zum Beispiel die Fights choreografiert für den zweiten Undisputed-Film und der ja auch diesen The Killer's Game gedreht hat, der jetzt am 23. Januar bei Prime endlich rauskommt. Da werden wir auch eine Besprechung machen. Ich finde halt schon, was Back in Action gut getan hätte, der hat okay Action-Sequenzen, aber wenn halt da wirklich ein Regisseur vielleicht am Werk gewesen wäre, der auch weiß, wie man Action richtig effizient umsetzt, dann hätte der Film mich vermutlich in dem Gebiet wesentlich besser abgeholt.
Ja, der steht halt, also der macht halt, finde ich, beides so okay. Der ist halt, was die Action angeht, das ist okay. Was den Humor angeht, das ist okay. Aber da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, das auf jeden Fall. Und das finde ich auch schade. Ich meine, gerade so andere auch Actionfilme oder auch größere Actionfilme, da hat man dann in den Nebenrollen halt nochmal irgendwie so krasse Actionleute geholt. Du hast ja auch, ne, Day Shift angesprochen. Da gibt's ja, Scott Adkins spielt dann eine Nebenrolle. Und muss sagen, was ist das Beste an Shift? Das sind die Szenen mit Scott Adkins, weil der halt eine Maschine ist. Und sowas hätte der Film vertragen, weil ich meine, es gibt ja auch so einen russischen Waffenhändler im Film. Der spielt überhaupt keine Rolle. Also da hat man nicht mehr irgendeine coole Sau besetzt, nach dem Motto, dass sie irgendwie nochmal Eindruck schindet. Und ich muss auch sagen, also nochmal Glenn Close in dieser, sie ist die coole Alte, brauche ich jetzt auch nicht normal. Da hat sie in ja. Brothers schon gespielt, hat sie schon in Guardians of the Galaxy, das ist immer die gleiche Rolle.
Aber was halt echt schlimm ist, ich meine, ich mag Glenn Close, ja, aber weißt du, was das letzte war, das Mal war, dass ich im Kino gesehen habe, bei der Superman-Dokumentation, also bei keinem Spielfilm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich sie das letzte Mal in einem Kinofilm gesehen habe, auf der großen Leinwand. Und ich glaube, es könnte Guardians of the Galaxy gewesen sein, weil die Frau mittlerweile wirklich nur noch in Streaming-Titeln auftaucht. Ich meine, Brothers, wir haben den ja auch zusammen besprochen, da mochte ich sie ja wirklich ganz gerne, den fand ich auch wirklich ganz spaßig. Ich weiß, ich bin da relativ alleine, aber es tut mir echt ein bisschen leid für die Frau. Ich meine, die wird damit gut verdienen, ne? Und der geht wahrscheinlich gut, es sei ihr gegönnt. Aber ach, jedes Mal, wenn ich ihren Namen sehe und dann stehen die Titel dabei, die demnächst kommen, und dann ist immer ganz klar, das ist Netflix, das ist Prime, das ist irgendwie schade.
Oh, stimmt, ich sehe gerade auch, die hat auch bei Heart of Stone mitgespielt. Auch da muss man sagen, Back in Action ist viel, viel besser als der grottige Heart of Stone. Ja, 2017 hier. Hier The Wife, wo sie die Frau von Jonathan Pryce spielt. Ich würde fast sagen, könnte der letzte Kinofilm mit ihr gewesen sein. Das ist schon ein bisschen her.
Das ist in der Tat ein bisschen her. Ja, aber gut. Was ich noch anmerken kann, das ist mir nämlich auch aufgefallen, zum Thema generisch. Der Film hat auch wirklich einen absolut generischen Soundtrack. Also die Musikauswahl klingt halt für mich, ich habe es in meiner Kritik, glaube ich, auch so geschrieben, so ein bisschen so, als ob die bei der Postproduktion einfach gesagt haben, Alexa, spiel passenden Song ab. Es sind ja Klassiker, aber es wirkt auf mich so lustlos. Und das sorgt auch, glaube ich, auch mit dafür, dass es die Action-Szenen, wo halt diese Musik dann gespielt wird, auch ein bisschen runtergezogen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es hat mich so ein bisschen erinnert an den Score vom ersten Suicide Squad.
Ja, es ist halt schon sehr, also ich würde auch sagen, der Film zielt auf ein Publikum ab, was ein bisschen älter ist als wir. Also ich würde sagen, das zielt schon auf die Generation von Cameron Diaz und Jamie Foxx ab. Und es gibt so eine Szene, wo die beiden mit ihren Kindern, also ihren Kinderrollen, dann halt im Auto sitzen und dann ein Song eingespielt wird, ne? Und die beiden haben super Spaß dabei, die Kinder, ist das super peinlich. Ich muss schon sagen, das ist schon sehr predictable. Also das ist halt ein Song, den die Generation, ich glaube, wir kennen den auch noch, eine jüngere Generation kenne ich vielleicht nicht. Und dementsprechend setzt man das dann so ein.
Mein Lieber, auf meinem Zettel steht nichts mehr. Was ist mit deinem Zettel? Steht da noch irgendwas, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit?
Nö, ich glaube, wir können back zum Fazit. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ja.
Ja, gut, dann machen wir mal unser Fazit. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann könnte euch klar sein, dass mein Fazit schon negativer ausfällt als das vom Johannes. Und weil man ja mit dem Positiven aufhören soll, fange ich mal an. Für mich war Back in Action eine generische Grütze. Ich fand den nicht schlimm, aber halt furchtbar öde, furchtbar fade, unglaublich unterfordernd, selbst für einen Unterhaltungsfilm. Es ist schön, dass Cameron Diaz wieder da ist. Es ist so schade, dass es für so einen Film ist. Und ja, Back in Action ist halt für mich nicht mehr als die übliche Netflix-Massenware, Netflix-Standard und Netflix-Standard im Filmbereich. Es gab mal eine Zeit, da war das ein Kompliment, mittlerweile ist das für mich kein Kompliment mehr, das ist mehr für mich eine Art von Warnung und deswegen von mir keine Empfehlung für Back in Action. Johannes, du bist dran.
Das ist auf jeden Fall ein ziemlich vorhersehbar, relativ austauschbarer Netflix-Film, der halt genau das macht, was er tun soll. Er soll halt irgendwie seicht unterhalten, man soll nicht groß drüber nachdenken. Ich finde halt, der ist halt ein Ticken über dem Durchschnitt. Also ich finde, der ist halt ein Ticken besser produziert, ein Ticken besser inszeniert. Der ist halt, hat vor allem ne, von Cameron Diaz und Jamie Foxx profitiert er. Und ich finde, wenn man sagen muss, das Intro ist ziemlich mies. Also es gibt so einen Flugzeugabsturz, den man im Trailer sieht. Der sieht ziemlich scheiße aus. Danach sieht der Film immer noch nicht sonderlich gut aus, aber er sieht besser aus. Und ich finde halt, wenn man das haben möchte und vor allem, also wenn man Cameron Diaz halt wieder sehen möchte, in dem, was sie gut kann, dann kann man sich den angucken, aber das hier ist halt wirklich auch das ist keine Revolution, das ist auch kein Qualitätsprodukt, das ist halt, wie du sagst, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich noch einige von diesen seichten, zugänglichen Action-Comedies oder Rom-Coms sehen, die auf Netflix, Prime, auch ja Apple TV macht das ja auch ganz scheußlich, die sind halt da und wir wissen alle, warum sie da sind. Und das funktioniert meistens nicht so gut. Und ich glaube, es funktioniert hier für mich auch nur so gut, weil ich ganz, ganz großer Cameron Diaz-Fan bin. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir den nochmal angucke und wenn ich mir den nochmal angucke, ob ich immer noch so verhältnismäßig positiv gestimmt bin.
Ja, trotz allem freut es mich, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir, kleinem Miesepeter, diesen Film zu besprechen, der seit dem 17. Januar exklusiv auf Netflix verfügbar ist. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, wir haben eine eigene Webseite www.tele-schnapptisch.de und in den Shownotes findet ihr den einfachsten Weg direkt zu unserem Discord-Community-Server. Da könnt ihr uns Feedback geben, Anregungen geben, einfach mit uns ein bisschen plauschen, natürlich auch mit anderen Community-Mitgliedern, gar kein Problem, und würden uns freuen, euch dort wiederzusehen. Ich sage Tschüss und dem Johannes gebührt das letzte Wort.
Genau, falls uns irgendwelche potenziellen WerbepartnerInnen zuhören, wir sind genauso bereit wie Back in Action, schamloses Product Placement zu machen. Ruft uns an.